Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 9. und 10. Kapitel. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Amen. Liebe Gemeinde, langsamer Kameraschwenk über die sanfte Landschaft Galiläas. Wir stehen leicht erhöht auf einem Hügel etwas nördlich von Kapernaum. Am Bildrand erscheint der Lake Kinneret, der See Genezareth. Nach dem Besuch einiger Ausgrabungsorte können wir uns leicht die Städte und Dörfer dazu denken, die vor 2000 Jahren hier standen. Alles spielt sich in einem überschaubaren Radius von vielleicht 20 oder 30 Kilometern ab. Heute brauchen wir mit dem Auto nicht einmal 20 Minuten von Tiberias bis zum Berg der Seligpreisungen. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Nach dem Panoramaschwenk über die Landschaft zoomt das Bild näher heran. Einzelne Häuser werden sichtbar, darunter auch Synagogen, die Bet- und Lehrhäuser, in denen Jesus von Kindheit an ein- und ausging. Wäre der Evangelist Matthäus ein Filmemacher gewesen, hätte er nun vielleicht kurze Filmszenen hintereinander geschnitten, die Kamera auf einzelne Menschen gerichtet. Einige von ihnen hat er in seinem Evangelium schon in den Kapiteln vor unserem Predigttext in den Blick genommen, den um seinen Knecht besorgten römischen Hauptmann etwa, oder die Gadarener, die in Grabhöhlen hausten, von Mächten besetzt, die Frau, die über Jahrzehnte von einem Arzt zum anderen lief, um ihre Krankheit zu besiegen, die Blinden und Stummen, die verzweifelt versuchen, ein Teil der Gemeinschaft zu bleiben, den Zöllner, der ein falsches Leben führt. Hinter diesen Einzelnen erkennen wir immer mehr Menschen und am Schluss eine riesige Menschenmenge, jeder und jede von ihnen ein Mensch mit seinem ganz eigenen Schicksal. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet, so übersetzt Luther eigentlich, und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Würde die Kamera nur einen kurzen Augenblick auf diesen Menschen verweilen, würden wir erkennen können, wie erschöpft sie sind. Müde Gesichter, müde Körper, ausgemergelt von der Sorge um das tägliche Brot, gezeichnet von Krankheiten. Menschen, die besetzt sind von Zwangsgedanken, von Lebenskonzepten, die viel Kraft kosten und am Ende doch nicht tragen. Luthers Übersetzung findet für diesen Zustand der Erschöpfung eben dieses Wort, verschmachtet. Jesus sieht das verschmachtete und desorientierte Volk, sieht die Gesichter und es jammert ihn. Seine Liebe, sein Blick bleibt nicht auf Distanz. Und ich frage mich, was Jesus heute sieht, wenn er uns anblickt. Eine Kamera würde wohl die Ermattung und Erschöpfung vieler Menschen unter uns nicht mehr so unmittelbar erfassen können. Denn die müden Gesichter kommen ja heute meist erst dann zum Vorschein, wenn die Kameras abgeschaltet werden. Wenn wir zu Hause angekommen, die Tür hinter uns schließen. Wenn das Lächeln, das wir uns aufgezwungen haben, erlischt. Es gibt sie aber auch heute, trotz nie dagewesenen Wohlstands und bester medizinischer Versorgung, trotz Möglichkeiten, von denen andere Generationen nur träumen konnten, die versteinerten Gesichter. Die versteinerten Gesichter derer, die sich in diesem Leben und seinen Anforderungen einfach nicht mehr zurechtfinden, sich dem nicht mehr gewachsen fühlen. Die etwa, die von einem Leben auf der Überholspur oder auf der Jagd nach dem Glück oder nach einem Erfolg grau gewordenen Gesichter oder die Gesichter, in denen die Enttäuschungen und die zerplatzten Illusionen ihre Bitterfalten eingezogen haben. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Bei Jesus beginnt alles mit diesem Hinsehen, mit dem in den Blick nehmen. Und ich muss daran denken, wie oft ich selbst das nicht tue, trotz der vielen Bilder der verschmachteten Völker, die mir aus allen Erdteilen ins Wohnzimmer flimmern. Denn das verschmachtete Volk, das hat in den unterschiedlichen Regionen der Welt sehr viele unterschiedliche Gestalten. Das Elend von abgemagerten Kindern, wer mag da noch hinblicken? Die Mittelmeer auf wackeligen Booten herumtreibenden Menschen, die lieber den Tod riskieren, als weiter ein Dasein im Elend zu fristen. Die Menschen, die zwischen Italien und Deutschland hin und her geschoben werden und am Ende fühlt sich keiner zuständig. Politische Mechanismen ersetzen den Blick in die Gesichter durch den Blick auf Umfragewerte. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Fast automatisch beschleicht mich ein Ohnmachtsgefühl und der Satz, ich kann ja doch nichts dagegen tun, legt sich auf meine Zunge. Wie weit muss ich den Kopf in eine andere Richtung drehen, um nicht hinsehen zu müssen? Mancher wird vielleicht denken, Elend haben wir genug im Fernsehen, müssen wir das jetzt auch wieder und auch in der Kirche noch haben? Schon wieder. Aber an dieser Stelle geht es genau darum, diesen Blick diesen Blick an der Seite Jesu auszuhalten. Und es geht darum, dieses Ohnmachtsgefühl, dieses Gefühl der eigenen Überforderung angesichts unserer eigenen begrenzten Möglichkeiten auszuhalten. Vielleicht auch angesichts der eigenen Ermüdung und Erschöpfung. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Man spürt diesen Worten Jesu noch das Gefühl der Ohnmacht ab. Auf der einen Seite das verschmachtete Volk und auf der anderen Seite ein kleines Häuflein von Jüngern mit objektiv gesehen geringen Möglichkeiten. Aber die Antwort auf diese Ohnmacht ist weder das Wegschauen noch hektischer Aktivismus, sondern das Gebet. Das Gebet ist das Bekenntnis dazu, dass wir alleine nichts ausrichten können. Das Gebet nimmt Gott selbst in die Verantwortung. Dieses Gebet ist kein Wegschauen und kein Augenschließen, kein Rückzug aus der Welt in bloße Innerlichkeit. Jesus bittet um Arbeiter im Weinberg des Herrn. Und das Gebet öffnet die Augen für das, was schon da ist. Wer schon da ist. Jesus beruft unmittelbar darauf seine 12 Jünger. Er beruft die, die da sind, ein Häufchen für den Rest der Welt. Und genau so beginnt es. Nicht irgendwo im Dunkel, sondern so, dass man sogar die Namen nach 2000 Jahren noch kennt. So begann Kirche. So beginnt sie immer wieder. Nicht irgendwie und einer müsste mal, sondern du. Und du und ich. Am Anfang reichen 12 und manchmal reichen auch 6 oder 3 oder einer. Einzelne konkrete Menschen lassen sich rufen und senden, weil sie darauf vertrauen können, dass da nicht nur Ohnmacht ist, sondern dass da auch eine Macht gegeben ist. Und das heißt, dass wir Dinge tun können. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Liebe Gemeinde, es mag sein, dass wir heute keine Dämonen austreiben können, aber wir haben die Macht, gute Gedanken auszuteilen und sie den bösen Geistern dieser Zeit entgegenzusetzen. Es mag sein, dass wir nicht die Fähigkeit haben, mit Handauflegung Kranke zu heilen. Aber wir sind durchaus fähig, unseren kranken Nachbarn zu ermutigen. Es mag in der Perspektive des Elends der Welt wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen. Für einen konkreten Menschen kann es ein Unterschied sein wie Tag und Nacht, wie Leben und Tod. Wie eine Auferweckung von den Toten, wenn er in einer schwierigen Situation, in der er am Ende ist, praktische Hilfe erfährt und Ermutigung zugesprochen bekommt. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Liebe Gemeinde, hier an dieser Stelle spricht Jesus eine heilsame Begrenzung des Auftrages aus. So wie wir den Blick nicht wegdrehen sollen von dem Elend und Jammer, sollen wir auf der anderen Seite aber auch nicht auf das starren, was jenseits unserer Möglichkeiten liegt. Wir dürfen uns in die Regionen unseres Lebens senden lassen, die in unserer Reichweite liegen. Und manchmal ist es dann unsere eigene Familie, in die wir uns dann aber auch senden lassen, um ihren destruktiven Geistern entgegenzutreten. Und manchmal ist es eben unser Freundeskreis, unser Verein, unser berufliches Umfeld. Wir müssen auch nicht immer nach Afrika reisen, um einem Afrikaner freundlich und hilfreich zu begegnen. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Vielleicht erscheint uns das reichlich viel verlangt. Die selbstverständliche Glaubenssprache früherer Generationen ist uns verloren gegangen. Und selbst Pastorinnen und Pastoren fällt es schwer, jenseits der Kanzel, im Alltag der Welt, in konkreten Situationen, Worte zu finden, die nicht fadenscheinig erscheinen und klingen. Und doch ist es vielleicht das, was Christen heute dieser Welt am meisten schulden. Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Trotz allem, Gott ist unter uns heilsam wirksam. Denn das ist die Hoffnung, dass trotz allem Negativen die Welt eben nicht verraten und verloren ist. Und ich glaube, tief im Herzen ist es die Sehnsucht aller Menschen, auch der sogenannten Ungläubigen, dass das wahr ist, dass es dieses Himmelreich gibt. Nicht irgendwann, sondern jetzt schon bei uns und unter uns. Und ich muss dabei immer wieder an eine alte Dame denken. Und sie steht mir noch sehr lebendig vor Augen, wie sie in ihrer stilvoll eingerichteten Wohnung in einem sehr bequemen Sessel saß. Sie hatte keine Angehörigen und lebte schon lange alleine. Eine einsame, menschenscheue und auch misstrauische Frau war sie geworden. Trotzdem konnte sie herzerfrischend lachen, aber nur, wenn sie aus ihrer Kindheit erzählte. Und dann sagt sie, ganz ernst geworden zu ihrem Gegenüber: Ich möchte nicht noch einmal geboren werden. Das alles hat doch gar keinen Sinn gehabt. Und dann legt sie nach: Es ist gut, wenn ich nicht mehr da bin. Und ihr Gegenüber zögert und fasst den Mut, der alten Dame zu widersprechen und sagt: Gott weiß, dass ihr Leben nicht vergeblich war. Er sieht mehr, als wir sehen können. Und natürlich, diese Worte sind anfechtbar und das Risiko groß, dass sie ein abweisendes Kopfschütteln provozieren würden. Aber sie sagt: Ich glaube nicht an ihren Gott, aber es ist ein schöner Gedanke. Sie wollte, dass ihrem Nicht-Glauben-Können widersprochen würde. Und obwohl sie nicht glauben konnte, bestand sie später auf einer christlichen Beerdigung. Sie hatte den letzten Funken Hoffnung, dass sie mit ihrem Unglauben vielleicht dennoch Unrecht haben könnte. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Eine Predigt. Tote auferwecken. Manchmal ist es nur eine einzige Geste, ein Blick, dass der Hoffnungslosigkeit des anderen nicht das Feld überlassen wird. Nicht, dass wir erwarten dürfen, dass dann Menschen daraufhin sofort anfangen zu glauben, aber es wäre schon viel, wenn man anfangen würde, uns unseren Glauben zu glauben, sodass der neben mir sagen kann: Ich kenne einen Menschen, der hat Hoffnung für mich. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.